dann kannst du hier schon, dass es hier sichtbar ist.
Ja. Mach ich hin.
Geht auch. Hauptsache es nicht in der Aufnahme. Sonst die ganze Zeit das funktioniert nicht.
Ja. Ja, ich weiß. Stimmt, die Leute sehen mich, aber hier muss man mich nicht sehen, aber hier sieht man mich ja live. Ich bete erstmal. Ich glaube, das hilft mir auch. Heiliger Gott, Herr mächtiger Vater, ich danke dir für den schönen Tag. Ich danke dir, dass wir wieder hier sein können in der Gemeinde in Hildesheim, dass wir unter Geschwistern sein können, dass wir uns als Gemeinschaft hier versammeln können. Vater, ich danke dir für dein Wort, für deine Weisung, für ja, nicht nur die Geschichten, sondern auch deinen Charakter, den wir da durchsehen können und alles, was du schon für uns getan hast, uns persönlich oder die Menschen, die vor uns da waren. Aber ich bete, dass du mich jetzt segnest, indem dass ich predige, dass nicht meine Botschaft durchkommt, sondern dass deine Worte durch mich sprechen. Vater, bitte stärke den Heiligen Geist in jedem von uns. Und ja, lass es wirklich deine Botschaft sein, die hier in der Predigt durchkommt und nicht meine eigene. Ich danke dir für all das und bete es in Jesu Namen. Amen. So. Es geht ums 9. Gebot. Wir sind also bei der 10. Predigt in unserer 10 Gebote Predigtreihe. Könnt ihr jetzt schon mal raten, was nächste Woche dann drankommt. Und ich will mal gleich mich mitten reinstürzen. Im Grunde genommen will ich 3 Fragen beantworten. Erstmal ist es, worum geht es denn eigentlich bei dem Gebot? Warum hat Gott das in die 10 Gebote genommen? Und was bedeutet das für mich heutzutage? Und da steigen wir auch gleich ein. Das 9. Gebot findet sich, wie die anderen 9, im 20. Kapitel von 2. Mose. Da ist es hier in Vers 16 in der Luther-Übersetzung: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Und da müssen wir zunächst einmal verstehen, was das bedeutet, falsch Zeugnis reden. Als ich angefangen habe, mich jetzt auf die Predigt vorzubereiten, da dachte ich noch, es wäre eben, naja, du sollst nicht lügen. Und ich denke mir, wenn man Leute zum Beispiel in der Fußgängerzone befragt, was denn in den 10 Geboten drin steht, dann sagt garantiert irgendjemand früher oder später, das heißt, du sollst nicht lügen. Aber falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten, ist noch etwas spezifischer. Es geht hier nicht allgemein ums Lügen, sondern es geht darum, etwas Falsches über jemanden zu sagen, um ihm damit zu schaden. Und am Anfang dachte ich noch, naja, da bin ich ja eigentlich fein raus. Ich stehe jetzt nicht vor Gericht als Zeuge, also bin ich da gar nicht in der Gefahr, dass ich ein falsches Zeugnis über jemanden abgebe. Aber ja, Junge, habe ich mich getäuscht. Das sehen wir später. Okay, noch eine Stelle dazu, etwas weiter, 3 Kapitel später. Am Anfang von Kapitel 23 geht es auch um das Verhalten vor Gericht. In den ersten 5 Versen. Insbesondere dann auch, dass man niemanden bevorzugen soll oder sich mit seiner Aussage nach der Masse richten soll. Aber ganz am Anfang, im ersten Vers, heißt es auch hier, du sollst kein falsches Gerücht verbreiten. Und das gehört eben auch zu dem falschen Zeugnis reden über jemanden. Also nicht nur vor Gericht, wenn ich unter Eid stehe, soll ich die Wahrheit sagen, was passiert ist, sondern auch, wenn ich mich mit meinen Mitmenschen unterhalte, wenn ich irgendwo sozial unterwegs bin, will ich nicht Gerüchte verbreiten, wie es hier heißt, falsche Gerüchte, und etwas über jemanden erzählen, was gar nicht stimmt. Genau. Und dass es Gott auch sehr ernst damit ist, finde ich, sieht man sehr gut im 5. Mose, wo die Gesetze nochmal wiederholt werden. Hier in Kapitel 19 geht Gott darauf ein, was mit jemandem passieren soll, der ein falsches Zeugnis vor Gericht abgibt, um jemanden sozusagen in die Pfanne zu hauen. Und wenn das dann auffliegt, dann schreibt er das hier so. Also 5. Mose, Kapitel 19, Abvers 16. Wenn ein frevelhafter Zeuge gegen jemanden auftritt, um ihn einer Übertretung zu beschuldigen, so sollen die beiden Männer, die den Streit miteinander haben, vor den Herrn treten und vor die Priester und Richter, die zu jener Zeit sein werden. Und die Richter sollen gründlich nachforschen. Und wenn der Zeuge ein falscher Zeuge ist und ein falsches Zeugnis wieder seinen Bruder gegeben hat, dann sollt ihr mit ihm tun, wie er gedachte, seinem Bruder zu tun, damit du das Böse aus deiner Mitte wegtust, auf dass die anderen aufhorchen, sich fürchten und hinfort nicht mehr solche bösen Dinge tun in deiner Mitte. Dein Auge soll ihn nicht schonen, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Das heißt also, wenn ich, angenommen, vor Gericht gehe und jemanden anklage für etwas, was diese Person gar nicht getan hat, und das fliegt auf, dann sagt Gott, soll mich die gleiche Strafe treffen, die sonst denjenigen getroffen hätte, den ich angeklagt habe, wenn die Anklage denn richtig gewesen wäre. Und Auge um Auge, Zahn um Zahn, das kennen wir vielleicht so umgangssprachlich, als das, ja, vielleicht als ein Charakteristikum des Alten Testaments, da geht es irgendwie um Vergeltung. Aber das stimmt nicht, es geht dabei um Angemessenheit. Es geht eben darum, dass man nicht den anderen, der einem etwas getan hat, umbringt, weil er mir den Finger gebrochen hat beispielsweise, sondern wenn er mir den Finger bricht, dann darf ich ihm als ausgleichende Gerechtigkeit auch den Finger brechen, aber nicht mehr. Damit begrenzt Gott durch dieses Gebot der ausgleichenden Gerechtigkeit an anderer Stelle schon, dass man nicht in Racheakte verfällt. Und genau so soll man jetzt nicht jemanden schonen, der eine falsche Aussage vor Gericht vorgebracht hat. Also jemanden anklagen, hey, der hat mir den Finger gebrochen, jetzt soll ihm auch der Finger gebrochen werden. Und es kommt nachher raus, das stimmt gar nicht, dann wird mir am Ende der nächste Finger gebrochen. Ich denke, man sieht also, dass es Gott eine durchaus sehr ernste Sache ist, sowas nicht durchgehen zu lassen. Und hier in Vers 19 beschreibt das eben auch als das Böse. Also das ist ein Anteil von dem Bösen, was die Israeliten aus ihrer Mitte ausmerzen sollen. Genau. Wozu dient also das Ganze? Ich finde es erstmal bemerkenswert, dass es eben spezifischer ist, als nur zu sagen, du sollst nicht lügen. Eben ist es so, ich sag mal, vielleicht im allgemeinen Verständnis, eines der Gebote ist, du sollst nicht lügen, und wenn man das so sieht, falsch Zeugnis reden, ja, das heißt dann nicht lügen. Aber es ist eben spezifischer, eben nicht lügen, um jemand anderem was Böses zu tun. Ich kann auch lügen, um mich oder andere zu schützen. Und dazu sagt Dietrich Bonhoeffer beispielsweise, manchmal muss man Schuld auf sich laden, um andere zu schützen. Und ist eben nicht der Wahrheit verpflichtet, sondern dem Schutz der anderen. Dietrich Bonhoeffer hat im Deutschland des Dritten Reiches gelebt, also in der Nazi-Zeit. Und er hat die Ungerechtigkeit gesehen, die passiert ist und wie mit den Menschen umgegangen wurde. Ich weiß nicht, ob er persönlich auch verfolgte Menschen versteckt hat oder ob es in seinem Umfeld passiert ist. Auf jeden Fall weiß ich, dass es keine Seltenheit war, dass man bei sich zu Hause Juden oder anderen Menschen, Zigeunern oder Sozialdemokraten, Unterschlupf gewährt, die politisch verfolgt wurden, weil sie unter den Nazis umgebracht werden sollten. Und wenn jetzt die Gestapo an der Tür klopft und fragt, ob man jemanden versteckt hat bei sich zu Hause, ist man dann der Wahrheit verpflichtet und muss diese Menschen reinlassen und ihnen zeigen, wo sich die Leute verstecken, die man versteckt hält? Oder ist es nicht besser, da zu sagen, nein, ich habe hier niemanden versteckt, um diese Menschen zu schützen? Und auch in dem Video, was wir vorhin gesehen haben, lügt Petrus, um sich selbst zu schützen. Er ist im Hof vom Statthalter, von Pontius Pilatus, während Jesus verhört wird oder misshandelt wird, geschlagen wird. Und die Leute um ihn herum sprechen ihn darauf an, hey, bist du nicht auch einer von denen, die zu Jesus gehören? Kennst du den Mann nicht auch? Bist du nicht auch mit ihm rumgegangen? Und dreimal sagt er, nein, ich kenne den überhaupt nicht. Wie wir wissen, eine offensichtliche Lüge. Aber eine Lüge zum Selbstschutz. Nicht, weil er Jesus etwas auswischen will, weil er ihm etwas anhängen will, sondern weil er befürchtet, dass er selber auch aufgeklärt wird. Dass er selber ans Kreuz gehen muss. Ich denke, da können wir sehr froh sein, dass er eben sich so weit aus dem Fenster gelehnt hat und an der Stelle nicht aufgegriffen wurde, weil er dadurch weiter das Evangelium verbreiten konnte. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, ist für mich auch irgendwie eine Teilmenge von du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ich meinen Nächsten liebe wie mich selbst, dann werde ich sicherlich nicht irgendwas Böses oder Falsches über ihn erzählen. Ich will ja schließlich auch nicht, dass jemand das mit mir macht, dass jemand Gerüchte über mich verbreitet. Also könnte Gott doch auch einfach sagen in seinen 10 Geboten, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mein Verständnis davon ist genauso wie mit dem neuen Gebot Auge um Auge, Zahn um Zahn, dass es auch hierbei um etwas radikal Neues geht, dass den Menschen vielleicht noch gar nicht bewusst war, dass die Ehre eines Menschen ein schützenswertes Gut ist und dass es keine Liebe ist, wenn ich einem Menschen vorne rum zwar diene und freundlich bin, aber hinten herum falsche Dinge erzähle, Gerüchte verbreite. So ist mein Verständnis davon, warum das in die 10 Gebote reingehört. Und da gibt es 4 Dinge, die Gott im persönlichen Umfeld, sage ich mal, schützt. Also es ist das persönliche Leib und Leben. Es ist die Ehe zwischen zwei Menschen. Es ist das persönliche Hab und Gut. Und es ist die persönliche Ehre eines Menschen. Wir stehen unter dem Schutz Gottes mit den 10 Geboten. Eben die Ehre hier mit dem Verbot, falsches Zeugnis zu reden. Genau, also Gott schützt die Ehre der Menschen mit dem Gebot. Und er weiß, ist der Ruf erst ruiniert, lässt sich das sehr schwer wiederherstellen. Ein Fall von dieser Verleumdung und Ehrverletzung, die eine Karriere gekostet hat, sieht man unter den Vorfahren von Mose, nämlich bei Josef. Der Sohn von Jakob, oder sein Lieblingssohn, ist von seinen Brüdern verkauft worden als Sklave und ist dann bei einem reichen Ägypter angekommen im Haushalt und hat ihm dienen können. Und weil er den Haushalt so gut managen konnte, ist er an die höchste Stelle aufgestiegen. Und dann kam es dazu, dass die Frau seines Dienstherrn, dieses reichen Ägypters, gerne mit ihm schlafen wollte und ihn immer wieder versucht hat, ihn dazu zu bringen, mit ihm ins Bett zu gehen. Und Josef, treu wie er war, hat immer wieder gesagt, nein, das mache ich nicht. Und so kam es in einer Situation dazu, dass sie ihn beim Gewand packt und er aber wegläuft, weil er weiß, was passieren soll. Er läuft weg Und sie hält das Gewand immer noch in der Hand. Und nur das Obergewand, er ist jetzt nicht nackt rumgelaufen, aber vielleicht ein Mantel, den er übergeworfen hatte. Und sie, die Frau des Ägypters, nimmt dann diesen Mantel und geht zu den anderen Bediensteten und hält ihnen das als Beweis vor, zu sagen, dieser Josef wollte mit mir ins Bett steigen, aber ich habe laut geschrien und deshalb ist er weggelaufen und hat seinen Mantel zurückgelassen. Sie dreht die Situation also genau auf den Kopf und verbreitet so ein falsches Gerücht, ein falsches Zeugnis über ihn. Ihrem Mann bleibt dann nichts anderes übrig, als ihn ins Gefängnis zu werfen. Und von da aus geht die Geschichte dann weiter. Also das ist so ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man die Ehre verletzt, wenn man falsches Zeugnis redet. Und das passiert auch heutzutage immer noch, dass Menschen unter dem Vorwurf der Vergewaltigung vor Gericht kommen, aber dann stellt sich dieser Vorwurf als falsch heraus. Und das ist dramatisch, nicht nur für den, der fälschlicherweise angeklagt wurde, sondern auch für diejenigen, die wirklich unter so einer Situation leiden. Weil man diesen Menschen dann in der Folge immer weniger geneigt ist zu glauben. Ein Beispiel dafür, falls ihr es mal nachschauen wollt, ist zum Beispiel der Meteorologe Jörg Kachelmann, der darunter ja, auch später noch zu leiden hatte. Genau. Die Geschichte von Josef, wenn ihr es noch nachlesen wollt, ist im 1. Mose Kapitel 39. Die Ehre der Menschen untereinander zu schützen, sorgt auch dafür, dass die Einheit gewahrt wird. Wenn ich anfange, irgendwo falsche Gerüchte zu verbreiten und Lügen über andere Leute zu verbreiten, dann herrscht sehr schnell eine Stimmung des Misstrauens untereinander. Und das soll unter den Israeliten auf alle Fälle nicht herrschen. Gott will sie ja als sein Volk haben. Und sie sollen eine Einheit sein und ihm treu sein und dadurch auch unter den Völkern um sie herum herausragen. Ich denke mir auch, dass es ein wichtiger Punkt ist, um das Vertrauen auf die Zuverlässigkeit von Gottes Rechtssystem zu stärken. Es soll nämlich gerade verhindern, dass jemand herkommen kann und sagen kann, ich werde dich jetzt unter diesem Gesetz anklagen, auch wenn du es nicht getan hast, weil ich davon einen Vorteil habe. Wenn jemand erstmal anfangen kann, das Rechtssystem zu beugen und für seine eigenen Ziele ausnutzen kann, dann herrscht eben nicht mehr Gottesgerechtigkeit, sondern es herrscht die Willkür der einzelnen Menschen. Und ich denke, das soll unbedingt vermieden werden und deshalb ist die Strafe auch so harsch. Wenn du jemandem also durch das Gesetz etwas antun willst, ihm eine Strafe auferlegen willst, die er nicht verdient hat, dann sollst du die Strafe kriegen. Und als vierten Punkt noch denke ich mir auch, dass Gott möchte, dass wir Angelegenheiten oder auch die Israeliten Angelegenheiten direkt klären. Und nicht dadurch, dass wir jemanden schlecht reden. Dass wir also direkt zu demjenigen hingehen, mit dem wir einen Konflikt haben und versuchen, mit dem unter vier Augen oder vielleicht unter Zuhilfenahme von Dritten diesen Konflikt zu klären und nicht uns auf das Mittel der Lästerei zurückgreifen oder denjenigen hinterrücks über so einen Rufmord schädigen wollen. Sind meine Gedanken auf alle Fälle dazu, was wohl mit unter Gottes Gedanken dazu sein könnten. Jetzt ist die Frage, was gilt denn heute? Wo stehen wir heute? Paulus betont immer wieder, wir stehen nicht unter dem Gesetz, sondern wir stehen unter der Gnade. Und ja, auf dem halben Weg zwischen den 10 Geboten und heute treffen wir auf Jesus. Und es lohnt sich immer, die Frage zu stellen, was würde denn Jesus sagen dazu? Oder was würde Jesus tun? Das Erste, was mir eingefallen ist, ist die Bergpredigt. von Jesus. Und ich habe mich gefragt, finden wir das nicht in der Bergpredigt? Nicht so richtig. Er erzählt, genau, wenn ihr aufschlagen wollt, schon mal, es geht gleich um Matthäus 5. Er erzählt davon, ihr habt gehört, du sollst nicht morden, aber ich sage euch schon, wer seinen Nächsten, seinen Bruder beleidigt, der gehört vors Gericht. Ich zitiere hier sinngemäß. Und da habe ich schon gedacht, naja, also so hinter dem Rücken von jemandem reden, ist vielleicht auch schon sowas wie beleidigen. Und dazu ist Jesus schon sehr streng, der gehört vors Gericht oder sogar ins Feuer der Hölle. Und etwas später, dann im 5. Kapitel ab Vers 43, geht es um die Nächstenliebe. Dass Jesus sagt, ihr habt gehört, wie euch gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber er weitet das Ganze noch etwas aus. So heißt es hier, Kapitel 5, 43 bis 48. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was für einen Lohn habt ihr denn zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Genau, also nicht nur sollen wir unseren Nächsten lieben, sondern auch unsere Feinde. Diejenigen, gegen die wir vielleicht was haben, und bei denen es uns vielleicht sogar leichter fällt, schlecht über sie zu reden. Weiß ich nicht. Eine Zufallsbegegnung auf der Straße, der hat mich angerempelt und ich denke gleich schlecht über den. Vielleicht hat er auch einer bestimmten Bevölkerungsgruppe angehört. Für mich gleich offensichtlich und dann denke ich gleich, ja, die sind ja alle so und verleumde damit nicht nur den einen, den Nächsten, der gerade in dieser Situation ja, zu mir gebracht wurde, sondern alle Menschen packe ich in eine Schublade und fange an, schlecht über sie zu denken. Genau. Oder der Chef, von dem es mir leicht fällt, dann zu sagen, ah, was der heute wieder angestellt hat, also so ein Idiot. Und ich lasse mich darüber aus. Genau, also auch gerade die Leute hier eben, Nächstenliebe auch den Feinden gegenüber, von denen ich denke, die wollen mir was Böses oder von denen ich mich ungerecht behandelt fühle, soll ich lieben. Okay, es geht jetzt nicht genau um falsches Zeugnis reden, aber in dieser Stelle schon. Da sind wir in Matthäus 15 und die Pharisäer ärgern sich darüber, dass Jesus Jünger mit ungewaschenen Händen die Ehren am Feld raufen, um was zu essen. Und die Pharisäer sagen, das macht den Menschen unrein. Wenn man mit schmutzigen Händen etwas isst, das ist etwas Unreines. Heutzutage wissen wir auf alle Fälle, Hände waschen ist gut. Ja, insbesondere in so einer Zeit, in der wir heute leben. Ausreichend gründliches Händewaschen hilft auf alle Fälle zu einem gewissen Grad gesund zu bleiben. Aber Jesus sagt, nein, es geht noch um was ganz anderes, wenn es darum geht, rein zu bleiben. Und hier, er macht dann ein Gleichnis und Petrus fragt ihn, hey, kannst du uns das nochmal erklären, was du meinst mit diesem Gleichnis? Und so fängt er hier an. In Matthäus 15, ab Vers 16, 16 bis 20 ist das dann. Jesus sprach zu ihnen, seid denn auch ihr immer noch unverständig? Versteht ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, das geht in den Bauch und wird danach in die Grube ausgeleert, wieder ausgeschieden? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die einen Menschen unrein machen. Aber mit ungewaschenen Händen essen macht den Menschen nicht unrein. Und ja, hier setzt Jesus exakt das, falsches Zeugnis legen, in eine Reihe, auf eine Ebene mit Mord, Ehebruch, Diebstahl und auch falsches Zeugnis, Lästerei stehen direkt nebeneinander. Also ist auch für Jesus immer noch klar, es ist kein Kavaliersdelikt, es ist keine Kleinigkeit, über jemanden falsch zu reden, zu lästern, sondern für ihn gehört es auf eine Ebene eben mit Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl. Und noch eine Stelle ist mir dazu eingefallen, in Matthäus, immer noch Matthäus, Kapitel 19. Hier kommt ein junger Mann auf Jesus zu und möchte von ihm wissen, was es braucht, um das ewige Leben zu erhalten. In Kapitel 19, ab Vers 16, heißt es, ein Mann kam zu Jesus und fragte ihn, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum fragst du mich nach dem, was gut ist, entgegnet Jesus. Gut ist nur einer. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Welche Gebote? Fragte der Mann. Jesus antwortete, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Genau wieder die vier Dinge, die ich gesagt habe, dass Gott sie schützt im Persönlichen, in den 10 Geboten. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte, alle diese Gebote habe ich befolgt, was fehlt mir noch? Jesus antwortete, wenn du vollkommen sein willst, geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Also auch hier wieder, Jesus betont, es ist immer noch ein wichtiges Gebot. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, du sollst nicht lästern. Und ja, es gehört dazu, um zum ewigen Leben zu kommen. Nach Jesus ist Paulus rumgegangen, um das Evangelium zu verbreiten. Und in seinem Brief an die Korinther hat er es auch wieder unter anderem aufgefasst. Und ich habe es hier aufgenommen, um zu verdeutlichen, dass es auch für ihn keine Kleinigkeit ist. Die Korinther hatten damit zu kämpfen, dass Korinth eine sehr weltliche Stadt war. Es war ein Handelszentrum und es gab, also dementsprechend war viel los. Es war eine sehr große Stadt und es gab einen großen Tempel der Liebesgöttin mit den entsprechenden Praktiken, die dazugehören. Und an dieser Stelle jetzt im ersten Korintherbrief, in Kapitel 6, in Kapitel 6 geht es darum, jetzt habe ich es gerade durcheinander gebracht, in Kapitel 5 ging es um die Frage, ob jemand aus der Gemeinde ausgeschlossen werden soll. Und Paulus sagt genau, ja, wenn jemand ein unreines Leben führt und meint, sich zu Gott zu gehören, dann sollte er mit demjenigen nichts mehr zu tun haben, sollte ihn ausstoßen. Und in Kapitel 6 verdeutlicht er das nochmal hier in Vers 9 und 10, was das für Konsequenzen hat. So sagt er, oder schreibt, muss ich euch daran erinnern, dass die, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes bekommen werden, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Macht euch nichts vor. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt oder Verleumdung verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Also auch für Paulus. Keine Kleinigkeit. in einer Reihe wieder mit Götzenanbetung, Ehebruch, Geldgier, Diebstahl und die Verleumdung. Als ich hier angekommen bin, hatte sich mein Blick auf dieses Gebot ziemlich gewandelt. Ich stehe zwar nicht vor weltlichen Gerichten und käme da in die Versuchung, möglicherweise falsche Zeugenaussagen zu verbreiten. Aber wenn ich bedenke, dass ja, falsche Zeugnisreden eben auch so Lästern und Verleumdung mit einbezieht, dann merke ich schon, da kommt es mir sehr nah, da zieht sich die Schlaufe enger. Das passiert mir doch leichter, als mir lieb ist, dass ich über irgendjemanden unbedarft rede und ja, schlechte Dinge erzähle. Und das mögen sogar Dinge sein, die wahr sind, aber trotzdem schlecht, und ich sollte nicht vor anderen darüber reden, sondern versuchen, diese Dinge mit der Person direkt zu klären. Und ja, ich will das ernst nehmen, was Jesus dazu sagt und was Paulus dazu sagt. Und ich habe mich eben gefragt, gibt es denn noch Hoffnung für mich? Und dazu habe ich den Galaterbrief gelesen und möchte hier ein paar Stellen aus Kapitel 5 vorlesen. 5 und 6. Galaterbrief Kapitel 5, das habe ich jetzt nicht auf den Folien. So, Galater 5, Verse 16 bis 18. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Und das finde ich sehr ermutigend. Ja, es gibt Hoffnung. Lass dich von Gottes Geist führen darin. Und ja, kämpfe gegen die menschliche Natur, in Tratsch zu verfallen. Weiter sagt Paulus im Galaterbrief Kapitel 6, die ersten zwei Verse. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Das spielt für mich jetzt in zweierlei Sachen rein. Das eine, was ich eben schon meinte, ich will Sachen direkt mit jemandem klären. Und das andere auch, wir wollen einander helfen dabei, immer mehr die menschliche Natur hinter uns zu lassen und uns von Gottes Geist führen zu lassen, und wollen das in Liebe tun und deshalb in Liebe Sachen ansprechen, die uns bei den anderen auffallen. Und ja. Um zu verdeutlichen, dass ich das auch für mich predige, noch die nächsten drei Verse, wo es heißt, wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut, und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Also hier, ich muss erstmal auf mich selbst achten, bevor ich, Don, wie du das vorhin so schön gesagt hast, wie die Polizei rumgehe, da ging es um einen anderen Kontext, aber genau, bevor ich wie die Polizei rumgehe und jedem sage, was er falsch macht, muss ich auf alle Fälle erstmal auf mich selber achten. Denn wenn ich behaupte, ich mache alles richtig, dann lüge ich mir selbst in die Tasche. Und etwas später heißt es noch in Vers 7, Gott kann man sowieso nichts vorlügen. Genau, also wie gesagt, diese Predigt war auch für mich und es hat mir sehr geholfen, mein Verständnis zu stärken davon, was es heißt, falsch Zeugnis zu reden. Und wenn du sagst, die Predigt war auch für dich, möchtest du dir vielleicht auch was von den Punkten mitnehmen, die ich mir daraus ableite. Ich möchte sagen, ich will nicht schlecht über andere reden. Seien es jetzt Gläubige, Geschwister in der Gemeinde oder andere Menschen, die Gott nicht kennen um mich herum. Ich will auch nicht an Lästerei beteiligt sein, sei es aktiv oder passiv. Ich will nicht den Tratsch weitertragen und wenn jemand zu mir kommt und erzählt, hey, hast du schon gehört, was der und der gemacht hat, dann will ich das blocken. Und das muss ich lernen, das ist keine leichte Sache. Ich will darüber nachdenken, welche positiven Qualitäten die Menschen um mich herum auszeichnen. Dann fällt es mir auch leichter, nicht nur über vermeintlich negative Sachen zu denken und zu reden. Und jeder Mensch um mich herum ist in Gottes Bild geschaffen und ist eine von Gott geliebte Kreatur. Was für mich auch dazu gehört, ist, ich will nicht Motive unterstellen, die gar nicht da sind. Manchmal passiert etwas und ich denke sofort, ah, das hat er nur gemacht, um mir etwas auszuwischen. Und auch das gehört für mich dazu, schlecht über jemanden zu reden, schlecht über jemanden zu denken. Und auch, wenn es gar nicht zu solchen Sachen kommt, dass ich irgendwie mich über jemanden ärgere vielleicht, weil er vielleicht tatsächlich was falsch gemacht hat und dann anfange zu lästern. Ich will direkt und liebevoll ansprechen, wenn mir etwas auffällt, damit wir so auch als Gemeinde wachsen können. Das war's für mich. Ich möchte zum Abschluss noch einmal beten. Heiliger Vater, ich danke dir für deine Liebe und Gnade und Geduld mit uns Menschen. Ich danke dir für dein heiliges Wort. Ich danke dir für die Erkenntnis, die du uns schenkst. Papa, ich danke dir für den Heiligen Geist, den du uns gegeben hast, den du unter uns ausschenkst und der mit uns ist, der uns berät und der uns tröstet und der uns hilft, die Sünde zu erkennen und umzukehren. Vater, ich bitte, dass du uns Weisheit gibst, dass du uns Erkenntnis schenkst in dem, wie wir unser eigenes Leben betrachten, wie wir unser Handeln betrachten, dass du uns diese Woche wieder wachrüttelst in allem, was wir tun, wie wir so durch unsere Woche gehen, durch unsere Tage gehen. Hilf mir zu sehen, wo ich ja, mich an dir versündige, wo ich mich an anderen versündige. Hilf mir zu erkennen, wo ich schlecht über andere Menschen denke oder rede und hilf mir mehr, das Gute in allen Menschen zu sehen. Hilf mir, andere Menschen mehr zu lieben. Das bete ich für uns alle. Hilf uns allen, ja, deine Liebe auszustrahlen und dein Licht weiterzugeben in dieser Welt. Hilf uns als Gemeinschaft zu wachsen und durch deine Liebe, die wir weitergeben, das Evangelium zu predigen. Papa, ich bitte dich, stärke unseren Glauben in dieser Woche, bring uns wieder näher zu dir. Ja, hilf, dass wir dich erkennen können und deine Liebe und Gnade und deine Wärme spüren können. Papa, ich danke dir für alles, was du tust und ich bete es im Namen deines Sohnes Jesus. Amen.